beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Das Wort Gottes aus der Heiligen Schrift, das der Predigt heute zugrunde liegen soll, das finden wir im ersten Brief an Johannes, Kapitel 4, die Verse 7 bis 12. 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 12. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt wohl kaum einen biblischen Text, der den christlichen Glauben so deutlich mit der Liebe in Verbindung bringt, wie die Worte aus dem ersten Johannesbrief, die wir gerade gehört haben. 1. Korinther 13, was wir gesprochen haben, gehört auch dazu. Dazu kann man eigentlich nur noch Ja und Amen sagen. Lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Ja, Gott ist die Liebe. Das entspricht sowohl unserem Ideal von Gott, ein Gott, der die Liebe ist und der nichts anderes tut, als uns Menschen zu lieben. Und es entspricht auch unserem Ideal vom menschlichen Leben und Zusammenleben, dass wir einander lieben und so eine Welt gestalten, in der die Liebe regiert und nicht Lieblosigkeit an der Tagesordnung ist. Ja, ideal ist das schon, was wir hier in diesem Bibelwort zu hören bekommen, doch ist es auch real. Das heißt, ist es auch eine Wirklichkeit, eine Realität? Ist denn Gott wirklich nur Liebe? Die Bibel selbst spricht doch auch vom Zorn Gottes, von seinem Strafen, von seinem Gericht. Und ist denn ein Leben und Zusammenleben, das allein von der Liebe geprägt ist, ist das nichts anderes als ein frommer Wunschtraum? Hin und wieder gelingt es, aber in dieser Totalität, Wunschtraum. In unserer Welt und in unserem Leben, Zusammenleben, da dominieren doch oftmals ganz andere Wirklichkeiten. Hass, Gewalt, Egoismus, Neid, Gleichgültigkeit. Ich mag gar nicht mehr weiter reden, Sie kennen das alles zur Genüge. Und das geht ja auch bis hinein in die christliche Gemeinde, in unser Miteinander als Christinnen und Christen, wo viele dieser Lieblosigkeiten ja auch immer wieder vorkommen. Freilich kann da der Appell des ersten Johannesbriefes nicht, den können wir uns nicht oft genug ins Bewusstsein rufen lassen und ins Stammbuch schreiben lassen. Lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, denn Gott ist die Liebe. Und wenn Gott uns liebt, und das tut er, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Ja, Aber Amen kann ich an dieser Stelle noch nicht dazu sagen. Erstens, dann wäre die Predigt schon zu Ende. Und zweitens, wir müssen versuchen, ein Stück weit wirklich zu erkennen, worum es geht, um davon dann auch berührt zu werden. Möge Gott es uns schenken, dass wir berührt werden, dass unser Leben und Zusammenleben tatsächlich ein Stück weit mehr von der Liebe, von seiner Liebe geprägt wird. Sie sehen, ich relativiere ein wenig. Es ist wieder so eine Relativierungsformel, ein Stück weit. Warum so bescheiden? Ich traue mich nicht davon zu reden, dass alles, was wir als Christen tun und sagen, dass all unser Verhalten und unser Handeln von der Liebe bestimmt wird, weil die Wirklichkeit dagegen spricht, weil es immer wieder auch liebloses Handeln gegeben hat, gibt und geben wird. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns aufs Neue von der Liebe Gottes ergreifen lassen und sie in unserem Leben zum Leuchten kommen lassen, dass das Licht der Liebe Gottes aufgeht. Und für mich war das kein Zufall, dass in dem Moment, wo wir von der Liebe Gottes gesungen haben, die drei Lichter hier vorne angezündet worden sind. Denn das ist sonnenklar. Wir können nur lieben, wenn und weil wir von Gott geliebt sind. Und das macht unser Bibelwort schon auch ganz zu Anfang deutlich. Geliebte, so heißt es, lasst uns einander lieben. Mit dieser Anrede beginnt es. Geliebte, wir sind in der Tat Geliebte, nämlich Geliebte Gottes. Denn hierin ist die Liebe, heißt es weiter, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass Gott uns geliebt hat. Wunderbar. Doch genau an dieser Stelle scheint sich schon ein wenig Essig in den rosaroten, in den süßen Wein der Liebe zu mischen. Denn so rosarot, wie wir das gerne hätten, ist die Liebe Gottes nicht. Denn als der größte Erweis der Liebe Gottes zu uns Menschen wird hier die Sendung seines Sohnes in die Welt angeführt, und zwar zur Sühnung für unsere Sünden. So steht es da. Zur Sühnung für unsere Sünden sandte Gott seinen Sohn in die Welt. Wenn das nicht Ausdruck wahrer Liebe ist, Gott wird Mensch, um uns Menschen ganz nahe zu kommen und uns für sich zu gewinnen. Aber auf welche Weise? Durch den Sühnetod seines Sohnes. Das heißt im Klartext, Gott nimmt, indem er Mensch wird und am Kreuz stirbt, unseren Tod als Folge unserer Sünde auf sich und damit von uns weg, damit wir nicht mehr sterben müssen, sondern leben können. Mit Sünde und mit Tod kommen hier gewaltige Störfaktoren in unsere oftmals so romantische Idealvorstellung von Liebe, auch von Gottes Liebe. Zunächst, was hat Liebe mit Sünde zu tun? Gar nichts. Denn wer liebt, sündigt nicht, beziehungsweise umgekehrt, wer sündigt, liebt nicht. Und genau das ist unser Problem als Menschen vor Gott, die Sünde. Und das lässt mich so zögern, von der Liebe als einer Wirklichkeit zu reden, die unser ganzes Leben, all unser Handeln, Verhalten, Denken, Fühlen bestimmt. Jesus hat ja bekanntlich als das größte Gebot gefordert, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinem Verstand und mit all deiner Kraft. Tun wir das immer? Gelingt uns das immer? so wie Jesus es getan hat und uns beispielhaft vorgelebt hat? Wohl kaum, mir jedenfalls nicht. Und das ist im Kern unsere Sünde, dass wir immer wieder zuerst an uns selbst denken und für uns und unsere eigenen Ziele und Bedürfnisse leben, anstatt all dies von Gott zu erwarten und ganz und gar auf Gott ausgerichtet zu sein. Nun wäre es doch ein Erweis von Liebe, wenn Gott sagen würde, ja, ich kenne euch Menschen. Und ich weiß, dass ihr nicht in der Lage seid, mich und einander so hundertprozentig zu lieben, wie es meiner Liebe entspricht. Aber weil ich euch ja liebe, vergebe ich euch das alles. Das soll nicht zwischen uns stehen. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Die unausweichliche Folge unserer Sünde, also unserer ungenügenden Liebe zu Gott und den Menschen, ist nach der Bibel der Tod. Und das ist der zweite Störfaktor in diesem hohen Lied der Liebe. Man muss sich doch mal überlegen, eine Liebe, die einen Mangel an Gegenliebe mit dem Tod bestraft, kann das im Ernst noch Liebe sein? Sie würde und müsste sich doch gerade darin auszeichnen und darin zutiefst erweisen, dass sie genau das nicht tut, mit dem Tod strafen. Ich hatte vorhin gesagt, wir müssen genau hinsehen. Und bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass der Tod zwar die Folge der Sünde ist, nicht aber ihre Bestrafung durch Gott. Hier machen wir Menschen, auch als Christen, oft einen Denkfehler. Denn wenn Sünde im Kern der Mangel an Liebe zu Gott und dann auch den Menschen ist, und im schlimmsten Fall sogar die Verweigerung der Liebe zu Gott, dann muss das unausweichlich in den Tod führen. Denn es führt uns weg von dem Gott der Liebe. Weg sein von Gott, Gott los sein und damit weg sein von der Liebe, das ist weg sein vom Leben. Das ist Tod, auch wenn wir biologisch quicklebendig sind. Nein, der Tod ist nicht Gottes Strafe für unsere Sünde, sondern er ist ihre unausweichliche Folge. Wenn Gott in der Bibel manchmal Menschen, die von ihm weg sind, die ihm ungehorsam waren, mit dem Tod bestraft in Anführungsstrichen, dann ist das keine primitive Strafe, sondern die unverzügliche Versetzung in den radikalen körperlichen Ausdruck ihres geistlichen Zustands. Tod, leiblicher Tod, als radikaler Ausdruck von geistlichem Todsein, von Gottlosigkeit, von Gottlossein. Wer sich von der Quelle des Lebens, von Gott und seiner Liebe entfernt oder sich ihr verschließt oder verweigert, der und die braucht sich nicht zu wundern, wenn er den Tod findet. Er wird ihn finden, ganz ohne Strafe. Wenn wir das bedenken und davon ausgehen, dann wird der vermeintliche Störfaktor der Liebe Gottes, der Tod, zum letzten und höchsten Erweis seiner Liebe zu uns. Denn dann bedeutet die Sendung Jesu und sein Sterben, dass Gott aus Liebe zu uns diesen unseren Tod auf sich genommen hat, dass er selbst in Gestalt seines Sohnes sich an unserer Stelle hingegeben hat in die tödliche Auswirkung unseres Liebesmangels und unserer Liebesverweigerung. Die Passionsgeschichte, wo sie dann Jesus foltern und ans Kreuz schlagen, schildert das dann sehr anschaulich, und die Passionszeit, in der wir uns befinden, gibt uns Gelegenheit, das immer wieder neu zu bedenken. Aber dann bedeutet dies alles, dass Gott Liebesmangel und Liebesverweigerung mit dem größten Liebeserweis beantwortet, der überhaupt vorstellbar ist, mit der Hingabe seines eigenen Lebens in Gestalt seines Sohnes, um das Leben des und der Geliebten zu retten. Einen größeren Liebeserweis gibt es nicht. Jesus hat das selbst gesagt, Johannes 15. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und der Wochenspruch, den wir am Anfang gehört haben, der spitzt das noch zu und weitet es aus. Gott erweist seine Liebe zu uns Menschen darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Der Erweis der Liebe Gottes zu uns Menschen als Sündern. Jesus spricht in Johannes halt seine Jünger an, die schon zum Glauben an ihn gefunden haben, und er meint damit seine eigene Lebenshingabe am Kreuz, mit der er denen, die an ihn glauben, das wahre Leben in der Liebe Gottes geschenkt hat. Und er zielt damit darauf, dass wir in der Kraft seiner Liebe zu eben solcher Liebe fähig und auch bereit sind. Und genau das sagt uns auch unser Bibelwort. Gott hat uns zuerst geliebt, und zwar mit einem unermesslichen Weis seiner Liebe. Und deshalb sollen wir einander in gleicher Weise lieben. Unsere Liebe, unser Lieben ist also Reaktion, ist Antwort auf die Liebe Gottes, die er uns in der Lebenshingabe seiner selbst in Gestalt seines Sohnes erwiesen hat. Das aber heißt, Voraussetzung, um lieben zu können, die müssen wir nicht und die können wir und müssen wir nicht selber schaffen, weil sie schon von Gott geschaffen ist. Und die Motivation, um lieben zu können, um zu lieben, die können und müssen wir auch nicht selber schaffen, weil sie schon da ist, nämlich die Liebe Gottes, die es zu erwidern gilt. Unser Lieben ist dann also nichts anderes als die Teilhabe an der Liebe Gottes. Nichts anderes als das Hineingenommenwerden in die Dynamik seiner Liebe. Unsere Liebe und unser Lieben ist dann letztlich auch nicht unser Lieben, sondern Gottes Lieben in uns und durch uns hindurch. Wenn und indem wir lieben, entsprechen wir dem Wesen Gottes, das Liebe ist. So sagt es jedenfalls unser Bibelwort. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Das heißt nicht, wird aber leider oft so missverstanden, dass jeder, der eine Liebestat vollbringt, dadurch und darin schon Gottes Kind ist, sondern die Logik ist vom Zusammenhang her und auch vom griechischen Text her eindeutig umgekehrt. Sie lautet, wer aus Gott geboren ist, das heißt, wer im Glauben an Jesus mit Gott verbunden ist und so ein neuer, von Gott geprägter Mensch geworden ist, wer aus Gott geboren ist, der und die ist zur Liebe fähig, wie sie dem Wesen Gottes entspricht. Und wer in dieser Weise liebt, der erkennt Gott wahrhaftig, weil er und sie mit seinem Handeln das tut, was Gott ist. Und was Gott tut, nämlich Liebe und Lieben. Und deswegen verknüpft unser Bibelwort mit der Liebe und dem Lieben eine so große Verheißung. Wenn wir einander lieben, sagt Johannes, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Und das ist es doch, was wir uns für unser Leben wünschen, wonach wir uns sehnen, dass Gott in uns ist und in uns bleibt, dass seine Kraft uns erfüllt, dass sein Friede uns durchströmt, dass seine Liebe uns prägt, dass wir hier auf der Erde spürbar ein Stück mit dem Himmel schon verbunden sind. Indem wir einander lieben, ist und wird dies alles zu einer Wirklichkeit in unserem Leben, weil wir dann das tun, was Gott ist und was Gott tut, und so Gott in uns ist und bleibt. Seine Liebe, die allen Menschen gilt, wird auf diese Weise vollendet, weil sie in uns und durch uns die Menschen erreicht. Ich komme zum Schluss. Gott sucht uns Menschen, weil er uns liebt, weil er die Liebe ist. Und er sehnt sich nach unserer Antwort, die Antwort der Liebe zu ihm. Wir geben sie im Glauben an Jesus, seinen Sohn, indem er uns den größten Erweis seiner Liebe geschenkt hat. Und solcher Glaube ist auch die Weise, wie wir Gott lieben können und sollen. Und solcher Glaube ist auch der Raum, in dem sich die Liebe Gottes in unserem Leben entfalten will und so die Menschen um uns herum erreicht. So bleibt Gott in uns und so wird seine Liebe durch uns und in uns vollendet. Deshalb, Geliebte, lasst uns einander und unsere Mitmenschen lieben, denn Gott ist Liebe. Amen.